pokračování našeho workshopu a poprosil bych o přednesení příspěvku pana doktora Jedličku. Prosím.
Gut, dann begrüße ich. Der eine oder andere stößt noch da drüben, lichten sich schon die Reihen. Ich hoffe nicht, dass es an mir liegt, sondern höchstens an noch Tätigkeiten, die noch zu tätigen sind. Man hat ja immer den Vorteil, wenn man dann zuletzt spricht oder fast zuletzt, dass man schon ein bisschen versuchen kann, auch auf die anderen einzugehen und auch auf die anderen Darstellungen. Ich möchte vorweg sagen, das war, glaube ich, gestern schon einmal, dass ich glaube, das war der Kollege, den Advocatus Diaboli gespielt hat, den Anwalt des Teufels. Der Teufel steckt, wie wir ja alle wissen, immer im Detail. Und ich möchte schon mal für die Diskussion nachher einwerfen, dass mir aufgefallen ist bei den Darstellungen bislang, insbesondere dann nach der Darstellung der polnischen Kollegen, dass es zwar sehr schön ist, wenn wir digitalisieren, aber wir müssen uns ja auch Gedanken machen, was später mit den Digitalisaten geschieht. Und wenn ich dann solche Zahlen höre von Terabyte und dergleichen, müssen wir uns ja Gedanken machen, wie das längerfristig, wir sind ja Archivare und Archivare denken nicht in Jahrzehnten, sondern in Jahrtausenden, und wie wir uns Gedanken machen, wie wir das für die Zukunft sichern können. Und da entstehen ja dann auch deutliche Lasten. Aber vielleicht können wir das nachher in der Diskussion kurz ansprechen. Was die BSDU angeht, wollte ich ganz kurz nur darstellen, wie unsere Strategie aussieht. Also wir haben drei Ziele, drei Zwecke, die wir verfolgen, wenn wir digitalisieren. Das geht auch stark in die Richtung, die der Kollege aus Ungarn schon vorgestellt hat. Also einerseits zur Bestandserhaltung. Wir haben Material, was sehr brüchig ist, insbesondere aus den 50er Jahren, sehr schlechtes Material, Thermokopien, dergleichen, was schon verblasst. Also zur Bestandserhaltung setzen wir Digitalisierung ein. Dann die Unterstützung bei der Erschließung, also wenn wir das Material bearbeiten, erschließen, zugänglich machen. Dort kann es sinnvoll sein, mit Digitalisaten zu arbeiten, auch wieder, um die Originale zu schützen. Und dann letztlich, das wurde ja schon öfters thematisiert, für die Nutzung. Also wenn wir Nutzung effizienter gestalten wollen und vielleicht auch komfortabler für die Nutzer. Kombination zwischen dem PowerPoint und dem aufgeschriebenen. Ich möchte kurz dann vier, fünf Bereiche aufzählen, was teilweise heute auch nur so am Rande bisher aufgeschieden ist. Ein ganz zentraler Bereich sind natürlich, wenn wir von Digitalisierung sprechen, der Bereich Filme und Videos und Fotos, Filme und Videos. Wir haben bei der BSTU insgesamt circa 2700 Filme, das heißt also 919 richtige Kinofilme, also vom Format her Kinofilme, und 1700 Videos. Und die digitalisieren wir, die müssen wir auch digital speichern, denn das Material verfällt, und dafür nutzen wir auch digitale Sicherung, das wird digitalisiert und dann gespeichert auf Betacam filmen, um das dann für die Zukunft auch zu bewahren und zu sichern. Inhaltlich vielleicht noch kurz ein paar Ausführungen dazu. Also es gibt drei Komplexe, die abgebildet sind auf diesen Filmen. Das eine sind Eigenproduktionen des Ministeriums für Staatssicherheit, also vor allem Lehr- und Schulungsfilme. Dort haben wir eine ganze Menge. Das hilft ja auch beim Verständnis und der Analyse des Staatssicherheitsdienstes. Also wir haben Schulungsvideos, wie man einen Verdächtigen ausfindig macht, für die Rasterfahndung zum Beispiel, also sehr, sehr ansprechende. Der zweite Komplex bei der Filmüberlieferung sind Mitschnitte des Ministeriums für Staatssicherheit von öffentlich-rechtlichen Fernsehsendungen, Rundfunk und so weiter. Also das ist ein Aspekt. Und dann ein Komplex sind beschlagnahmte oder, konspirativ operativ beschaffte Filme, Videos, die also auf gut Deutsch gesagt gestohlen wurden. Das ist ja auch ein problematisches Material. Wir haben gerade auch die Frage gehabt, denn wir haben jetzt neu ein Medienverzeichnis, gerade in der Bearbeitung, das wird demnächst auf einer Konferenz vorgestellt werden. Und dann war auch die Frage, können wir diesen Bestand dort überhaupt aufführen? Das ist ja von den Rechten her auch sehr problematisch. Die gehören uns im Grunde nicht. Wir wissen aber oft gar nicht, wer der Urheber war. Also das ist auch eine interessante rechtliche Frage. Nur kurz um aufzuzeigen, welche drei Komplexe in dem Bereich Film, Video abgedeckt sind. Dann, ganz wichtig, haben Sie ja sicher auch, sind die Fotos. Also wir haben ungefähr 1.440.000 Fotos bei der BSDU in unseren Beständen. Und zwar sind das also sowohl positive, negative, dann manchmal haben wir auch noch so Glasnegative, aber der größte Teil sind die klassischen positiven und negative. Von den Themengebieten her, Observation natürlich, Ermittlungen, Spionage, Abwehr, also die üblichen Sachen. Und hier, das Thema ist ja die Digitalisierung, also hier werden die Fotos digitalisiert für die Erschließung, also damit der Archivar am Arbeitsplatz nicht die Originale in die Hand nehmen muss, sondern der hat sie dann auf dem Bildschirm und kann so die Unterlagen, also die Fotos erschließen. Und für die Nutzung geben wir sie dann auch als Digitalisat heraus. Soweit zu den Fotos. Ein wichtiger Punkt ist die Frage der Audioüberlieferung, also Tonbänder, das ist das Klassische, aber Sie sehen auf dem Bild auch verschiedene andere Formate. Wir haben bei der BSDU eigentlich alles, was mal marktgängig und marktüblich war. Es wurde auch erwähnt, ich weiß nicht welcher Kollege, ich glaube auch der ungarische Kollege, es ging um den Siemens-Rechner, also dass die Technologie, dass das Ministerium für Staatssicherheit immer auf dem neuesten Stand war. Das war auch bei den Filmen, sondern auch bei den Videos. Also wir haben auch bei den Videos alle marktgängigen Formate und entsprechende Probleme. Das kennen Sie auch. Wir müssen einen Technologiepark uns halten, um die Dinge überhaupt erst noch abspielen zu können. Und das Gleiche betrifft natürlich auch die Tonbänder. Sie sehen hier sehr viel Interessantes an Diktierkassetten, Memocord, Schallfolien gab es auch mal, Minikassetten und auch ganz interessant finde ich immer die Tondrähte. Also sehen Sie hier, das ist also ein Draht, auf dem Ton gespeichert werden kann und da fehlt uns momentan noch das Gerät, das überhaupt abzuspielen. Also auch eine interessante Quellenart und Sie sehen schon aus meiner Schilderung, da ist ja erstmal das Problem, wie kann man die überhaupt lesen, wie kann man die überhaupt studieren und wenn man sie mal einmal gelesen hat, dann ist oft das Problem, dass diese, gerade die Magnetbänder, die kann man nur noch einmal abspielen und dann sind sie kaputt und deswegen müssen wir sie auch digital speichern und die speichern wir auch digital. Gut, von den Inhalten her natürlich typisch geheimdienstlich, also Dienstkonferenzen, wir haben sehr viele Dienstkonferenzen, auch sehr interessante Dokumente. Der Minister Mielke war also sicherheitsfanatisch, auch in der Hinsicht, dass er seinen eigenen Leuten nicht getraut hat. Wir haben also da sehr interessante Mitschnitte von Dienstkonferenzen. Bei Minister Mielke noch diese Anekdote sei erlaubt, das ist besonders interessant, weil er oft vom Protokoll abgewichen ist. Er hatte Redemanuskripte, hat aber gern mal kleine Exkurse gemacht. Und da wurde also sehr deutlich, wes Geistes Kind er ist. Also ist auch für die Person von Mielke sehr interessante Dokumente. Und es gibt auch feuchtfröhliche Feiern, wo viel getrunken wurde. Und das wurde auch aufgenommen. Also das ist auch so unter diesem sozialgeschichtlichen Aspekt sehr interessant. Vernehmungen natürlich, auch Prozesse, auch interessant. Viele Prozesse wurden gar nicht schriftlich protokolliert, sondern wir haben nur Aufnahmen dazu, insbesondere aus den 50er Jahren. Und dann natürlich das übliche Telefonüberwachungen und solche Dinge, das kennen Sie ja auch. Insgesamt von der Zahl her ungefähr 32.000 Stück Tondokumente und ich hatte vorher noch vergessen, bei den Filmen eine Zahl, wenn man die Minuten, die Filmminuten, die archivwürdigen Filmminuten zusammenzählt, kommen wir auf eine Zahl von 75.000 Minuten bespieltem Material. Zahlen sind ja auch immer wichtig in diesem Rahmen. Ja, und dann noch ein Aspekt, der heute auch noch nicht thematisiert wurde, also das Ministerium für Staatssicherheit hat, also am Rande wurde es thematisiert, dass es Datenbanken gab, die schon also die Staatssicherheiten angelegt hatten, als das Ende der 70er Jahre losging. Wir haben auch eine ganze Menge gefunden von Magnetbändern, Magnetplattenspeichern und dergleichen. Diese Dinge mussten auch überhaupt erstmal lesbar gemacht werden oder auch wieder, da ist auch wieder die Frage zu stellen nach der Technik, um diese Dinge zu lesen. Aber wenn man sie gelesen hat, dann will man sie natürlich sichern. Das heißt, die Dinge müssen auch digital gespeichert werden. Und da ist auch die Frage wieder der Authentizität oder der originalen Unterlagen. Die originalen Unterlagen, also die Datenträger, die originalen Datenträger, die bewahren wir zwar auf, aber das ist ja dann immer eine Frage des Archivbegriffes. Das ist natürlich eine archivphilosophische auch Diskussion. Wir sichern in dem Sinne ja nur die Inhalte, speichern das aber auf modernen Datenträgern, sonst könnten wir es ja gar nicht für die Nachwelt erhalten. So, und dann komme ich zu einem Bereich, wenn wir von Digitalisierung sprechen, im Bereich der digitalen Archivierung. Das ist das, was schon öfters anklang, immer wieder. wo Herr Petter auch der Spezialist dafür ist. Das ist die Rekonstruktion, die virtuelle Rekonstruktion der zerrissenen Unterlagen, die eingescannt werden, als Scans gespeichert und dann werden die zusammengesichert. Und das, was dabei rauskommt, sind ja auch virtuelle Dokumente. Und dafür haben wir uns gedacht, spielen wir Ihnen kurz einen kleinen Film vor, bewegte Bilder. Und zwar, wie diese Maschine so aussieht. Das ist aber ein stummer Film. Und damit das ein bisschen interessanter gestaltet wird, wird Herr Petter das dann noch mit Leben erfüllen und kommentieren.
Funktioniert das? Ja, okay. Also ich gebe mir Mühe, das mit Leben zu erfüllen. Ich bin ja nicht der Ingenieur, der das jetzt entwickelt, sondern vertrete nur die Auftragsseite. Vielleicht... Wenn Sie da, genau. Also das Programm arbeitet grundsätzlich so, wie der Mensch auch arbeiten würde. Zunächst einmal wird der initiale Suchraum reduziert. Also man guckt, wo kann man von vornherein schon mal die Schnipselmenge reduzieren. Jetzt wird erstmal, das ist der erste Schritt, aufgerufen, was haben wir überhaupt für Schnipsel. Das ist also hier ein Demofilm aus der Laborstudie. Vor dem Pilotverfahren gab es noch eine Laborstudie, um erst einmal zu gucken, ob die Machbarkeit, die reine Machbarkeit, Feasibility, überhaupt gegeben ist. So, und jetzt wird also ein Schnipsel bewegt. Das bedeutet, die Merkmale, die Parameter dieses Schnipsels werden übernommen als Vergleichsmaßstab. Es gibt verschiedene Parameter im Moment, jetzt wieder für den Piloten, den wir im Realsystem entwickeln, im Moment kann nach zwei großen Parametern schon gepuzzelt werden, nämlich der Farbe und den Konturen. Und man sieht, jetzt ist der initiale Suchraum reduziert. Man hat also in Abhängigkeit von dem einen Schnipsel erstmal nur Schnipsel gefunden, die überhaupt von den Parametern her passen. Und dann beginnt das Puzzle, das aus, hier geht es jetzt eigentlich zu schnell, um es zu erklären, aus zwei Komponenten besteht, nämlich dem Matching und dem Merging. Aber wir sehen noch ein zweites Beispiel, da können wir das noch besprechen, da läuft das genauso ab. Matching meint, dass zunächst einmal auf der Basis der Parameter geguckt wird, was passt zusammen, was passt nicht zusammen. Und dazu muss man natürlich gewisse Toleranzbereiche bilden, denn genau genommen ist jeder Schnipsel einmalig. Der Computer kann das ja so genau berechnen, dass dann nichts mehr zusammenpasst. Denn beim Reißen entsteht ja auch Papierstaub. So muss man also, und das ist das eigentliche Problem, Toleranzbereiche definieren. Die dürfen nicht zu groß sein, sonst puzzelt er Dinge zusammen, die nicht zusammengehören, aber auch nicht zu klein, sonst puzzelt er gar nichts zusammen. So, jetzt läuft das wieder mit dem Prinzip des initialen Suchraums. Und nun beginnt eben dieses Matching. Und wenn zwei Teile gematcht werden, werden sie verklebt, gemerged. Und dann werden die Merkmale neu berechnet für das neu gebildete größere Puzzlestück, die Teilrekonstruktion. Denn auch diese Teilrekonstruktion muss ja wieder verbunden werden. Hier sehen wir auch, dass dann eben mal gewisse Toleranzbereiche sind. Da oben ist nur eine ganze Seite entstanden, aber es gibt eine Lücke. Unten haben wir gesehen, hört das Puzzle also auf. Ich glaube, wir können es ruhig noch ein zweites Mal anlaufen lassen. Da kann man noch verschiedene andere Aspekte besser erklären. Das kann ja auch passieren, dass wir aus einem Sack also nur eine halbe Seite bekommen. Dann wird also im Zusammenspiel mit dem Faktor Mensch entschieden, wollen wir das Puzzle-Ergebnis hier schon als endgültiges Ergebnis, als finales Ergebnis interpretieren, oder sagen wir, es handelt sich um eine Teilrekonstruktion, dann wandert das in das Storage, in den Speicher zurück und wird später auch noch mit Restmengen aus anderen Säcken verglichen. Das ist, wie gesagt, eine Demo-Version zur Laborstudie. Demo-Version heißt, hier wird so getan, als ob der Mensch all diese einzelnen Prozesse anstoßen muss. Man sieht das immer, die Menüs werden aufgeklickt. Das läuft natürlich normalerweise automatisiert ab, also automatisch. Nur dann sieht man eben, also dieses zum Beispiel, das muss man nicht machen, das macht das System automatisch, aber dann gibt es nichts zu sehen. Deswegen ist es für die Demo-Version so ausgelegt, als ob jeder Schritt interaktiv angestoßen werden muss. Tatsächlich soll es so sein, das ist eine vertragliche Vereinbarung mit Fraunhofer, dass mindestens 80% des gesamten Puzzleprozesses vollautomatisch ablaufen über Rechnerverbünde. Und maximal 20% werden dann noch interaktiv bearbeitet oder angestoßen. Da, wo der Computer auch nicht weiterkommt, wo eben zum Beispiel Teilrekonstruktionen vorhanden sind und nur der Mensch dann entscheiden kann anhand einer letztlich ja intellektuellen Analyse des Textfragments, ob wir sagen, wir hören an der Stelle auf oder wir werfen das nochmal in andere Puzzlemengen hinein. Der Unterschied zwischen der Laborstudie, zu der wir hier die Demo-Version sehen, und dem Pilotverfahren, das wir jetzt machen, besteht eben darin, dass es im Laborsystem wirklich nur um die Machbarkeit ging, Feasibility. Ist das überhaupt machbar, die an sich Frage? Und dafür wurden natürlich nur sehr wenig Schnipsel verwendet, um erstmal zu gucken, ob der Ansatz überhaupt funktioniert. Da wenig Schnipsel verwendet wurden, war es relativ einfach, Zielformate zu bestimmen. Der Computer muss ja transitiv ausgerichtet sein auf bestimmte Zielformate, hier zum Beispiel auf das Format A4. Auch das ist natürlich wieder A4 mit gewissen Toleranzbereichen, aber immerhin, man kann eine Größe definieren. Jetzt im Piloten geht es darum, im Realsystem, das heißt mit einer wirklich erheblichen Schnipselmenge aus insgesamt 400 Säcken, das Ganze nochmal zu versuchen. Und dabei treten ungleich mehr Zielformate auf. Es sind ungleich mehr Schnipselmengen miteinander zu vergleichen, Spezialfälle zu berücksichtigen. Deshalb kann man also nicht sagen, dass man einfach jetzt das Laborsystem schon als Realsystem verwenden kann, sondern das Realsystem wird jetzt entwickelt. Und im Augenblick, wie gesagt, sind die Komponenten Farbclustering, also das Sortieren nach Farben und das Matching nach Konturen, also den äußeren Merkmalen, den Risskanten. Diese beiden Parameter sind schon implementiert und sind auch, wie Herr Jelitschka sagte, abgenommen. Der wichtige große Schritt, den wir jetzt für den Herbst dieses Jahres erwarten, ist dann, dass in das Puzzle eben auch noch innere Merkmale, intrinsische Merkmale einfließen, wie zum Beispiel Schrift der Farbe oder die Art der Schrift. Denn erst wieder ein solches Bündel von Parametern kann nachher auch ein richtiges Ergebnis liefern. Wenn etwas zum Beispiel en bloc durchgerissen ist, also 5 Seiten auf einmal, dann haben wir identische Konturen, identische Rissbilder. Und so haben wir also jetzt bei der Abnahme auch Fälle gehabt, wo nach den jetzigen Regeln die Seiten zwar richtig zusammengesetzt sind von den Konturen her, aber man sieht als Mensch sofort, dass vom Inhalt her das Matching nicht stimmt. Und das ist eben der nächste und entscheidende Schritt. Ich denke, im Herbst wissen wir, ob wir auch das geschafft haben. Und dann kann es so Step by Step losgehen, im Realsystem auch mit dem virtuellen, mit der virtuellen Rekonstruktion zu beginnen.
Ja, herzlichen Dank für diese Ausführungen dazu. Damit bin ich dann auch schon am Ende und wollte noch mal kurz zusammenfassen. Also bei der BSTU, wir haben eine Menge digitaler Daten, die ich vorgestellt habe, also audiovisuelles Archivgut, das wir digitalisieren, das wir digital vorhalten. Was das reine Schriftgut angeht, digitalisieren wir derzeit nicht. Wir haben digitales Schriftgut, was aus der virtuellen Rekonstruktion kommt. Und für die Diskussion nahe hatte ich schon gesagt, wiederhole ich gerne nochmal, wir machen das auch deswegen nicht, dass wir Schriftgut im großen Umfang digitalisieren, weil sich dann die große Frage der digitalen Langzeitarchivierung stellt, also wie gehen wir mit den Daten, die dann dabei entstehen, um und wie schaffen wir uns nicht eventuell dadurch neue Probleme. Es gibt ja auch noch andere Möglichkeiten, zum Beispiel auf Film auszubelichten und dergleichen. Gut, ich bedanke mich.
Děkuji kolegům. Tímto jsme se dostali k poslednímu příspěvku. Poprosil bych kolegy z Rumunska, aby nám přednesli svůj příspěvek.
I start our presentation with our web page with mention that this page is in Romanian language in this moment. The English version is under construction. And we presented you the most important links of these pages, and Mr. President will help me and will make some intervention if it's necessary. The first link is the mission of our institution, the framework of our institution, the structure of the colleagues of the collegium, the members of the name of the members of the collegium, and some information about how we can access the own file. Here we have some information about this disclosure of the former employers of the security services.
Maybe that's the reason for our problem last year with we discussed yesterday the decision of the Constitutional Court. Look, there are, for instance, on our seance in 2008, that's a decision of the Collegium about the quality of agent of, look, Mr. Dora Alexandru, for instance. And that kind of disclosure and publicity in Romania was a shock. In 1 year, we does 400 such decision, and after that was put it under the sign of question all our activity. Please continue, Laura.
Here is a short presentation of our archives. And at the first level is a dictionary with the most important words that we have
items.
Items that we have in our files, and some, I don't know, in English, abbreviate. For example, CIA is Center of the External Information. This is the definition for the collaborators of the former Securitate. The name of the structure of our former security on different period of time. Services F is the services who made stop the I don't know in English correspondence letters from to the person to a person. We have a special fund on our archives with these letters, and our colleague from Germany, we try to give the people back these documents. Here is a short presentation of the inventory for the documentary fund that I mentioned.
Yes, that's very important for our researchers, for our colleagues who are interested in the content of this fund. You can see here only Bucharest, but it's a very big effort is the description of the a small description of the file, and there is a huge work what you see here.
Here we make we can make some researches by keywords. For example, we're find a person. I hope it will work.
You know, intra-Italian document. In the intra document, ancora.
I don't know what this is. Doesn't work. I don't know why, but.
Technique.
Yes. Here is Securitate Libraries. All the books from the former services, the books used by the employers of the Securitate archives. In this column you have the name of the book and the author. There are some, just to see.
Page number.
Okay. 386 books from our, from yes. Unfortunately, we don't have technical equipment like our college from Hungary to make digitalization of this library, but we hope that in future.
The victims.
Just the a victims. Moment. There are some information for the public. Our activities reports.
This kitten.
This is for the last year. We answer to many questions put by the people about how to access our files and how to obtain copies from the files. Here are some legal formula for access, personal access research for the researcher. They can send us this request by email or by mail. But they can study the documents from home. They must came to our institution. And we delivered the copies from last year in electronic form for the researchers and for own persons. So this is our website in construction form, to say. We have some cards that we digitalized last year. I say the thing in the morning. And we help but digitalize the all archive will permit us to control all the full content of the documents and to be able in one day to make researchers research by using keywords. Thank you very much, and I hope that maybe in the future year to say more words about these activities. Thank you very much.
Já velice děkuji a tímto jsme vyčerpali náš dnešní program a myslím, že teď je čas na diskuzi, takže nechce někdo ujme slova. Prosím. Pokud se k tomu nikdo nemá, tak já bych možná zkusil zahájit, já bych navázal na pana Jidličku s jeho připomínkou týkající se dlouhodobého uchování digitálních kopií. To myslím, že je problém, který snad ani budoucí generace nebude plně schopna vyřešit. V současnosti se vlastně jedná o to, že my nejsme schopni říct do budoucna, jak se bude vyvíjet technologie, jestli parametry, které dneska zvolíme při tvorbě digitálních kopií, jestli budou v budoucnu natolik kompatibilní s budoucími formáty, aby ty dokumenty byly čitelné. Nejsme přesně schopni říct, jestli tak tento zvolený druh média, na kterém budou ty digitální kopie uchovány, ať se jedná buď o optické disky, případně magnetická média, nejsme schopni přesně určit jejich trvanlivost do budoucna, ale jsme trošičku v presu, protože co se týče samotné materie jako papíru, tak papír, tak jak byl vyráběn v průběhu 20. století, obsahuje spousty látek, které ho v průběhu času degradují. Navíc použité ingousty, použité tuže, mají případně nějaké kovové předměty, které jsou součástí spisu, také některak nepomáhají k tomu, aby papír byl, aby se nám dochoval. Velký problém máme s materiály, které jsou z konce 80. let a z počátku 90. let, kdy pokud se třeba jedná o jedny z prvních tiskáren, tak tam je problém s tím, že prostě písmo mizí, případně pokud jste se s tím setkali, takové ty tiskárny, které ingoust prakticky plivaly na papír a vzniká tam vlastně nějaká vrstva, která dost často nám se to osobně stává, že pokud jsou tyto papíry v plastových deskách, tak pokud člověk chce odendat ty plastové desky, tak se mu stane to, že ten text je vlastně obtisknutý na deskách a papír je prázdný. A tohle to je věc, kterou jsme úplně schopni řešit. Tohle by bylo asi do budoucna dobře konzultovat i s kolegy restaurátory. A pro tyhle ty účely by bylo dobré, aby jsme měli záložní digitální kopie, ale jak jsem řekl a jak už to bylo nastíněno, nejsme schopni přesně do budoucna říci, jak se bude vyvíjet archivnictví v digitálním věku a jestli ty kroky, které dneska děláme a činnost, za kterou jsou vynakládány nemalé prostředky, jestli opravdu bude v budoucnu prospěšná nebo ne. Možná bych se tomto okamžiku rád zeptal na váš názor, protože je to teda hlavně teoretická záležitost, ale přiznám se, že my jsme v tom trošku bezradní, snad asi všichni, a v tomhle tom do budoucna bychom, nebo ne do budoucna, celkově by k tomuto tématu měla být asi celosvětová diskuze, protože nebude jediný archivář na světě, který by se s tím budoucnu nesetkal. Takže dávám prostor pro vaše nápady, případně jaké poznatky.
Žádné připomínky, iba 4 krátké otázky. Prvé na vás, pán kolega. Ako si predstavujete autentifikáciu budúceho užívateľa, ktorý sa k vám prihlási cez web bez akýchkoľvek dokladov? To je základ absolútnej anonymity. Web funguje na anonymite. Takisto otázka na kolegov, na kolegov Jedličku. Prosím vás, máte na tom videu aj operatívno-technické prostriedky, zábery, sledovačky? Zároveň na pána Jedličku, prosím vás, koľko asi stojí ten bookscanner? A kolegovia z Varšavy, prosím vás, ako riešite nerovnosť predlohy pri skenovaní, napríklad, jak sú knihy? Ďakujem.
Já se přiznám, že nejsem asi plně kompetentní, abych vám zodpověděl tuto otázku, ale přístup do e-baratelny by měl být řešen asi pomocí elektronického podpisu. A je otázka také, jak se bude vyvíjet česká legislativa v tomto ohledu. A uvidíme, jak to bude možné zvládnout, jak po právní stránce, tak i po stránce technické. Tož otázka budoucnosti. A já nejsem plně schopen říct, co s tím budeme dále činit. Navíc ta aplikace, která má vzniknout, tak je v rukou expertů v ústavu, který vyvíjejí, a ty by vám k tomu byli asi schopni říct více. My prakticky jenom prezentujeme, co bychom od toho očekávali.
Ich habe eine Frage, weiß nicht, ob ich die Frage richtig verstanden habe. Also Sie wollten erst den Preis für einen Scanner, Buchscanner, ist mir jetzt, also die kosten eine ganze Menge Geld, aber ich habe jetzt überhaupt keine Hausnummer für Sie. Tut mir leid, da kann ich jetzt nichts zu sagen. Aber vielleicht der Kollege aus Ungarn, der hatte ja auch so einen Buchscanner vorgestellt. Und die andere Frage, da muss ich jetzt nochmal nachfragen, die hatte ich jetzt. Inwiefern operative? Ach, auf den Videos, aber auch operative, klar, also das sind auch operative Aufnahmen, also Videoüberwachung und dergleichen, wie auch auf den Fotos. Wir haben auch sehr viele Fotoserien, zum Beispiel der amerikanischen Botschaft in Berlin, tausende von Fotos, da saß jemand gegenüber oder war eine Schrittkamera und hat das alles fotografiert und sowas. Da ist ein. Ja? Okay.
Já jenom k tomu skeneru, tam ta cena se pohybuje řádově mezi 300 tisíci až 500 tisíci korun v Čechách. Záleží na kvalitě. Nevím, jak je to v porovnání s cizinou, a nevím, taky záleží na značce a na technických zdatnostech toho stroje, protože některé umí i, když je pokud otevřená kniha a nejde plně rozevřít a vlastně je tam zkreslení, tak ten záleží na software vybavení, které dokáže tu stránku jakoby narovnat. Ale řádově se to pohybuje kolem 500 000 korun. Samozřejmě musí člověk k tomu počítat ještě nějaký prostor na uložení těch digitálních kopií, ať je to diskové pole nebo něco podobného. Další připomínky nebo otázky?
We've got the same problem because we didn't understand the questions. Could you repeat it? Mm-hmm. I don't know which is we don't understand. We didn't understand.
Ako skenujete predlohy, napríklad knihy, ktoré nemajú rovný povrch?
In my presentation I showed that the first step is to prepare the documents. It doesn't matter what kind of documents there is. For example, the films, photos could be prepared. And for example, we've got the paper. We're ironing the paper, for example, at first. And when it's all, everything is prepared, and then we started to scan. And maybe I will tell about few words about the cost of our workstation. For example, one scanner to scan the microfiche in Polish zloty cost 240,000. I think that is a huge. But in dollars, that will be
100.
I think that's something $100,000. $100,000. We've got
a scanner for books,
$70,000. But for example, the scan. I've heard that the institute in Slovakia have got the same. I saw it in the materials, the scanner. So it showed, but we've got four that kind of scanner in Poland. For example, the scanner to scan the paper, it costs something about $80,000. So it, we try to buy the good station, not cheap, but good station. So, thank you.
Ja bych měl malinko provokující otázku na naše německé kolegy, jestli už někdy použili ty rekonstruované kopie nebo spisy na právní účely a jestli to soudy uznali.
Also darauf zuerst die Antwort und dann habe ich auch noch eine provozierende Bemerkung zum ganzen Thema Digitalisierung. Zunächst einmal, wir haben noch keine virtuell zusammengesetzten Kopien. Das, was Sie gesehen haben, ist alles im Augenblick von der Laborstudie. Es gibt noch keine virtuell zusammengesetzte Akte. Alles, was wir haben, sind manuell rekonstruierte Akten. Manuell rekonstruierte Akten sind nach dem juristischen Standpunkt keine Originale mehr, denn sie sind ja zerrissen worden. Aber der Richter kann natürlich im Rahmen der freien Beweiswürdigung diese Unterlagen beiziehen. Und es gibt sowieso auch eine Beeinträchtigung des urkundlichen Wertes von Stasi-Unterlagen vor Gerichten der Bundesrepublik, weil die Stasi-Unterlagen in aller Regel eben nicht nach rechtsstaatlichen Gesichtspunkten entstanden sind. Das ist ja auch für die Datenschutzdebatte, ich will jetzt da nicht weiter drauf eingehen, nochmal ein ganz kategorialer Unterschied. Rede ich über Unterlagen, für die Datenschutz besteht, wo es sich aber um Unterlagen handelt, die rechtsstaatlich einwandfrei entstanden sind, eine Steuerakte zum Beispiel, wo es eine klare gesetzliche Grundlage gibt, wo auch sensible Daten natürlich drin sind, aber die sind einwandfrei mit dem Willen der Bürger, wenn man so will, durch ein Gesetz erhoben worden. Oder habe ich es mit Informationen aus Unterlagen zu tun, die nach dem Rechtsstaatsprinzip niemals hätten entstehen dürfen. Von daher gesehen haben wir das Problem der Beweiskraft bei Stasi-Unterlagen auch generell. Teilweise mit der fatalen Konsequenz, dass die Gerichte sagen, Stasi-Unterlagen haben für uns keinen höheren Beweiswert. Und dann kann man dem Mitarbeiter noch so gut nachweisen, dass er nun also tätig gewesen ist für den Staatssicherheitsdienst. Vor Gericht hat das keinen Bestand. Also das ist kein kategorialer, qualitativer Unterschied, die Frage rekonstruierte Unterlagen oder Stasi-Unterlagen überhaupt. Dann zu dem, ist damit Ihre Frage beantwortet? Ja, okay. Ich glaube im Übrigen, das vielleicht noch als Ergänzung, dass wir zumindest in Deutschland sowieso größtenteils uns jetzt schon im Bereich der historischen Aufarbeitung bewegen. Die Frist für die Strafverfolgung für die meisten Delikte ist abgelaufen 2006. Es sind nur noch die ganz schweren Straftaten, für die es teilweise ja auch keine Verjährung gibt, wie Mord oder Verbrechen gegen die Menschlichkeit, die immer noch gesühnt werden müssen. Ansonsten ist die 15-Jahres-Frist jetzt rum. Und von daher gesehen ist der Fokus von uns auch der historische Fokus. Es geht in erster Linie darum, Unterlagen zu sichern, um es mal so zu sagen, die nach dem Willen des Quellenproduzenten nicht existieren sollten. Der Historiker beklagt sich ja oft und auch zu Recht, dass immer die Sieger der Geschichte Unterlagen hinterlassen und dann ihre Sichtweise transportieren. Und das Reizvolle am Rekonstruktionsprojekt ist ja auch, dass man in einem gewissen Segment mal versucht, Unterlagen zurückzuholen, die nicht sein sollen, die eigentlich gar nicht hätten da sein sollen.
was die strafrechtliche Relevanz anbetrifft. Also wie gesagt, das ist nicht mehr der Fokus. Die meisten Dinge sind ohnehin verjährt. Auch die Überprüfungen sind in Deutschland ausgelaufen, bis auf ganz wenige Einzelfälle. Da hat es Verlängerungen gegeben. In sehr exponierten Positionen gibt es noch sozusagen analog zur Lustration diese Verfahren, aber überwiegend ist das zu Ende gegangen. Jetzt zum Thema Langzeitsicherung und Digitalisierung als Mittel. Immerhin wird es ja nicht mehr als Allheilmittel angepriesen. Das finde ich schon mal positiv, um die Unterlagen zu sichern. Mein Eindruck von der Runde heute hier ist gewesen, überwiegend wird die Digitalisierung als Strategie eingesetzt zur Erhöhung des Nutzungskomforts. Also besserer Komfort für den Nutzer, größere, leichtere Zugänglichkeit, größere Reichweite, Ortsunabhängigkeit, Zeitunabhängigkeit für den Forscher. Alle diese Dinge. Ich habe auch gelernt von Polen, dass man damit sogar den Benutzer schützen kann. Daran habe ich ehrlich gesagt noch nie gedacht. Aber es stimmt natürlich, wenn man kontaminierte Dokumente hat, dann das ist auch ein Aspekt. Der zweite Aspekt, den hatte die Slowakei ja nochmal betont, dass es natürlich auch um den Schutz der Originale geht, aber dann, und das fand ich auch sehr präzise von dem Kollegen formuliert, dann Schutz der Originale nur sozusagen in dem Bereich, dass wir Originale nicht permanent vorlegen, also nicht permanent aushändigen an den Benutzer und dadurch nicht sozusagen manuell eine Abnutzung entsteht. Ich hatte aber trotzdem das Gefühl die ganze Zeit, dass der Gedanke Sicherung, sozusagen digitale Sicherung anstelle der Originale, weil uns die Originale zerfallen zum Teil, dass dieser Gedanke auch mitläuft. Und da gibt es in Deutschland zumindest seit ein, zwei Jahren eine sehr, nicht nur eine kontroverse Diskussion, sondern es gibt auch schon eine neue Diskussionsgrundlage unter den Archivaren. Die sieht so aus, dass man sagt, als besseres Nutzungsmedium ist die Digitalisierung wirklich gut und unschlagbar, aber sie ist ungeeignet, im Moment jedenfalls, ungeeignet als Strategie zur Bestandserhaltung, Preservation. Es nützt nichts zu sagen, weil mir die Originale zerfallen, setze ich auf eine Technologie, von der ich selber noch nicht weiß, ob sie überhaupt geeignet ist, dauernd die Information zu sichern. Und auch das ist ja eine Fragestellung, die man auf zwei Ebenen diskutieren muss. Die Frage ist einmal die Machbarkeit, geht das überhaupt? Und selbst wenn es geht, was wird das kosten? Welche Aufwände erzeugt das? Und auch die Kostenfrage kann, wenn es dann doch eine Kostenexplosion ist oder doch sehr kostenträchtig ist, sozusagen die K.O.-Frage werden. Denn wenn die Archive die Mittel nicht bekommen, die sie brauchen für eine Digital Long-Term Preservation, dann ist das Ergebnis das gleiche. Selbst wenn es machbar ist, aber ich bekomme das Geld nicht dafür, dann sind die Informationen verloren. Deswegen sagen viele Archivare in Deutschland, das ist sogar im Moment Mehrheitsdiskurs, das ist jedenfalls im Moment noch keine verantwortliche Strategie. Und man fährt im Augenblick eine geteilte Strategie. Es gibt auch ein Papier dazu, das hat die sogenannte Archivreferentenkonferenz, ich weiß gar nicht, ob man das übersetzen kann, ich biete mal den Dolmetschern eine Übersetzung an, Federal Board of State Archivists. Das hat etwas zu tun mit der föderalen Archivstruktur in Deutschland und da gibt es zweimal im Jahr eine Zusammenkunft von den staatlichen Archivaren der Länder und auch des Bundes. Und diese Konferenz hat auch permanente Ausschüsse, Fachausschüsse, wo Experten in allen möglichen Fragen beraten. Und einer dieser Ausschüsse hat ein Papier herausgebracht im letzten Jahr, der sich genau mit dieser Frage beschäftigt, wie weiter mit der Digitalisierung. Und der Konsens ist im Moment, dass man sagt, es gibt ein Sicherungsmedium. Man differenziert also auch da in Deutschland zwischen Sicherheit und Schutz. Schutz ist das, was der Kollege aus der Slowakei gesagt hat. Also Maßnahmen, die dazu dienen, das Original möglichst wenig verwenden zu müssen. Sicherheit ist aber der Versuch, parallel zum Original nochmal ein quasi, sozusagen ein Analogon zu bilden. Also es gibt da in Deutschland auch die Initiative, dass dann Dinge in einen Schacht, in einen Stollen, in einen Berg hineingefahren werden. Und das Medium, um diese Sicherheit, um die Informationen dauerhaft parallel aufzubewahren, das Medium, sagen die Kollegen, die meisten in Deutschland, ist nach wie vor der Mikrofilm. Und das möchte ich dann doch in die Runde auch zur Diskussion mitstellen. Ich war sehr interessiert, von den vielen Projekten zu hören, habe mich aber gewundert, dass das in Tschechien oder auch in Polen offensichtlich nicht verbunden wird mit einer gleichzeitigen Mikroverfilmung, was man ja machen kann, wenn man die Originale anfasst. In Deutschland machen es viele Archive, zum Beispiel auch das Bundesarchiv, so, dass sie gar nicht mehr vom Original digitalisieren, sondern vom Mikrofilm. Das heißt, erst wird der Mikrofilm angelegt, Sicherungsfilm, auch dann der Schutzfilm. Der Schutzfilm geht dann in die Benutzung. Und von dem Sicherungs- oder besser noch von dem Schutzfilm wird dann digitalisiert in unterschiedlichen Qualitätsstufen, wie man das braucht für die Präsentation zum Beispiel online. Wir haben uns davon nämlich jetzt auch anregen lassen für das Projekt virtuelle Rekonstruktion, denn wir haben das Problem da auch. Wir erzeugen, Herr Jedlicka sagte das schon, so eine Art Born Digital mit dem Ergebnis der Rekonstruktion. Die Schnipsel selbst sind digitale Reproduktionen, da gibt es Originale dazu, nämlich die Schnipsel. Aber das Ergebnis ist ein Born Digital. Und wir wollen da auch vermeiden, dass wir eine Art, so wie bei einem Kometen, dass wir einmal einen hellen Leuchtpunkt haben, das ist die Rekonstruktion, und dann glüht das einmal ganz stark und dann ist der Komet verschwunden. Also dass wir sozusagen in der, was die Nachhaltigkeit, Sustainability anbetrifft, wenn wir da keine Lösungen haben, dass wir da parallel fahren. Und es gibt momentan Technologien, auch in Deutschland gibt es Pilotverfahren dazu, die also vorsehen, dass man von Digitalisaten wiederum ausbelichten kann in einer 1:1 Qualität auf Farbmikrofilm und dass man späterhin von diesem Farbmikrofilm zum Beispiel auch, wenn Technologien sich geändert haben, Hardware ausgetauscht werden muss, Software ausgetauscht werden muss, wiederum ein Digitalisat anfertigen kann. Dass also der Mikrofilm zur stabilen Grundlage eine Etage tiefer wird. Und das wollen wir auch versuchen für die virtuelle Rekonstruktion, dass wir sagen, Digitalisate ja, aber die Long-Term Preservation machen wir analog auf Mikrofilm in einer Qualität, die jederzeit dann Richtung Nutzung wieder eine Ausbelichtung, auch eine Neudigitalisierung, eine Neodigitalisierung erlaubt. Und also wenn Sie das interessiert, kann ich im Nachgang das Dokument auch mal zur Verfügung stellen von diesem Federal Board, weil uns das auch sehr weitergeholfen hat. Und möchte eben abschließend nur sagen, dass wir wirklich aufpassen müssen, dass wir nicht auch in der Begeisterung über die Nutzungsmöglichkeiten auf eine Technologie setzen, die uns irgendwann verlässt und bei der wir irgendwann mal, auch weil das sehr erhebliche Kosten sind, die wir für die Digitalisierung ausgeben, sogar vor die Frage gestellt werden, Digitalisate oder Originale. Das wäre fatal. Und da scheint es im Moment so zu sein, dass der Mikrofilm das Medium dazwischen sein kann, dass wir einsetzen können, um unsere Originale auch zu sichern und gleichzeitig aber weiter diese modernen Benutzungsstrategien über die Digitalisierung realisieren können.
S tímto se nedá než souhlasit. To je pravda, protože mikrofilmy, to je technologie, která je osvědčená a je tam zaručená trvanlivost, aspoň po nějakou dobu, a uvidíme, jak pak poběží vývoj. Digitalizace je věc nová a nejsme schopni říct se do budoucna, kterými kroky se bude ubírat. Chce k tomu někdo něco říci, nějaký poznatek, případně názory odborné veřejnosti ve své zemi?
Možná já jednu poznámku k tomu, co jste teď nadhodil. Pracuji taky s mikrofišema v našem archivu. Často se používají jednak pro badatele, jednak pro oddělení digitalizace. A jenom bych poukázal na ten aspekt, že je skutečně vhodné, aby ta mezifáze existovala, protože taky mikrofilmy nebo mikrofiše se můžou poškodit nebo potřebovávat ty vrstvy, jednak manipulaci s čítačkama, s těmi reading machines a tak dále. Takže tuhle zkušenost taky máme, že se to provádí do elektronické formy, ale tam to použití je pak mírně komplikované, či už pustit badatele k komputeru nebo udělat kopii na CD nebo DVD. Takhle v archivu to máme k dispozici na mikrofilmech a ten servis může být efektivnější.
Je pravdou, že třeba u nás v archivu máme dost těchto různých bezpečnostních kopií, které jsou ještě z produkce našich předchůdců. A tam trošku narážíme na způsob, jakým byla provedeno to vznik té kopie, že třeba někdy byli natolik líní, že udělali pouze čelní strany, takže máme jenom poloviční dokument. A samozřejmě v průběhu času ta materie degraduje, je to díky špatnému uložení, protože na to je To jsou další náklady s tím spojené, no to je třeba ideálně nějaké klimatizované pracoviště, kde bude stálá teplota, bude to v nějakých obalech, které nebudou zabraňovat například, aby tam byly parazité, nebo aby tam vznikaly plísně nebo nějaké znehodnocení jiné. Což je problém a zároveň je problém už pak těch kopií, které jsou předkládány badatelům, že ty zase trpí manipulací, mnohdy neodbornou, mnohdy je to dané tím, jaké jsou přístroje na to, aby se na ty dokumenty dál koukat a zároveň je to i spojeno s tím, že jsou ty dokumenty ošahávány a prostě ten lidský pot je velice agresivní, což samozřejmě platí i pro papír. To je obecně... No takhle, badatelé mají tu tendenci ty materiály nám trošičku ničit svojí neodborností nebo někdy i lačností po informaci, že tu rozlepí obálku, tu roztrhnou vazbu, tu něco zcizí. A problém je třeba, což myslím, že by bylo docela vhodné u nás zavést, aby třeba v Německu to tak je, že badatelé používají rukavice při práci s papírem. To u nás není. Myslím, že to je docela dobrá věc. Když se problematické je, jakým způsobem donutit ty badatele, aby buď měli své vlastní rukavice, nebo jak by měl si daný archiv nebo badatel udělat vlastně obchod s rukavicemi, což není úplně přesně náplň činnosti. Takže to asi tak vše. Máš někdo nějaký poznatek, který bych vám chtěl sdělit? Dá se, že jste plně vyčerpáni zcela. Tak pokud již nehodláte dále komunikovat s námi, tak já bych předal slovo panu řediteli Bukovskému, aby to naše sezení tak nějak shrnul a aby nějak zhodnotil to naše snažení. Takže předám slovo a děkuji.
Děkujem pekně, milé kolegyně, milí kolegovia. Dovolte, aby som vám ještě raz poděkoval, že jste přijali naše pozvanie. Musím zdôrazniť, že to je naše prvé takéto medzinárodné stretnutie alebo aktivita, čo sme behom ročnej existencie Archívu bezpečnostných zložiek zorganizovali. Na úvode vlastne tých organizačných prác v minulom roku, keď sme začali o tom uvažovať, že plánujeme zvolať takýto workshop, sme vytýčili cieľ, aby sme dali možnosť na výmenu názorov, aby sme si vymenili skúsenosti so spravovaním archiválií, archívnych dokumentov po bývalých bezpečnostných zložiek komunistického systému vlastne v medzinárodnom meradle. Si myslím, že počas týchto dvoch dňoch, v tých štyroch paneloch, ktoré sme vlastne sami určili, sa nám podarilo v úvodzovkách prekopať tie bariéry, ktoré existovali medzi nami vo vzájomnej informovanosti o našej činnosti. Som presvedčený, že za tie dva dni, napriek tomu, že tento workshop hodnotím veľmi úspešne, hoci ktorý panel, ktorý bol súčasťou programu, alebo s panelom by sme mohli vyplniť tieto dva dni, vlastne tento časový limit, ktorý sme mali k dispozícii. Potvrdila sa mienka, že existencia našich inštitúcií je opodstatnená. A odborné i spoločenské úlohy, ktoré nám dávajú vlastne zákony, na základe ktorých boli zriadené naše inštitúcie, sú časovo takmer neurčovateľné. Potvrdilo sa, že naša činnosť je špecifická a zásadne sa líši od ostatných verejných archívov. Tu by som chcel upresniť, že niektoré inštitúcie ani nie sú súčasťou sieti verejných archívov, naproti ABS, ktorý sa dostal vlastne schválením zákona 181 do sieti verejných archívov hneď po Národnom archíve. Potvrdilo sa, že napriek tomu, že krajiny bývalého socialistického bloku boli pod úplným politickým a hospodárskym vplyvom Sovietskeho zväzu, administratívna spisová činnosť bezpečnostných zložiek jednotlivých štátov mali veľa podobného, ale sa vyznačili so zásadnými odlišnosťami. Shodli sme sa na tom, že transparentnosť, otvorenosť v našich archívoch má pozitívny vplyv na historickú pamäť. Shodli sme sa na tom, že je potreba medzinárodnej spolupráce na úrovni dvojstranných dohôd alebo v širšom medzinárodnom kontexte. Je len na nás, či dané možnosti sme schopní využiť, alebo a či budeme postupovať alebo vystupovať na medzinárodných fórach spoločne. Môj včerajší návrh, aby sme sa zapojili do štruktúr Medzinárodnej archívnej rady, dávam na vaše uváženie. Podľa vašich včerajších pozitívnych reakcií si však domnievam, že táto alebo takáto iniciatíva má svoje opodstatnenie. A na vašich, alebo podľa vašich reakcií si myslím, že aj získala táto iniciatíva podporu. V priebehu druhého polroku vlastne plánujeme preto urobiť konkrétne kroky na to, aby sme si zmapovali naše možnosti v rámci tých medzinárodných štruktúr, o ktorých ja si myslím, že by som vás rád informoval. V tom prípade, keď vznikne nejaký konsenzus, tak ja by som bol rád, keby sme mohli postupovať spolu, spoločne v tejto veci. Ešte raz vám ďakujem. Prajem vám ďalší príjemný pobyt v Prahe a teším sa na ďalšie stretnutie, či v Prahe, alebo v niektorých ďalších miestach v rámci krajín, ktorým už máme vlastne nejakú spoluprácu. Odkiaľ. Takže ešte raz vám ďakujem a prajem vám pekný deň.